Okay, Halleluja. Also wir sind jetzt beim dritten Teil zum Thema Partnerschaft, verliebt, verlobt, verheiratet. Und die verschiedenen Punkte, die wir so gerade aufgreifen sind, kannst du dir zu Gemüte führen in Bezug, ob du überhaupt mit jemandem eine Beziehung eingehen möchtest oder eben auch, wenn du mit jemandem zusammen bist, so einfach eine freundschaftliche Beziehung hast und dir sagst, ist es für mich irgendwie möglich und vorstellbar, dass wir in Richtung Ehe gehen, was ja das Ziel sein sollte. Wir sind ja nicht nur, wenn wir in der Partnerschaft zusammen sind, einfach nur zum Vergnügen zusammen und dann irgendwann mal wollen wir uns wieder trennen, sondern das Ziel sollte dann sein, irgendwann mal zu heiraten. Und kann ich mir das vorstellen, die Person zu heiraten? Oder können wir dahin arbeiten, dass es einfach, dass wir auf eine gute Ebene kommen, wenn wir heiraten würden. Halleluja. Das heißt es aber nicht, dass Leute, die diese ganzen Punkte verpasst haben vor der Ehe, dass die auf jeden Fall für immer und ewig verloren sind, eine schreckliche Ehe haben und total außerhalb vom Willen Gottes sind. Das heißt einfach nur, dass wenn sie verheiratet sind, sie wahrscheinlich ein paar Sachen mehr durcharbeiten müssen als Leute, die die Sachen vorher schon geklärt haben. Und es geht darum einfach, dass wir ein schönes Fundament bauen können für das, wenn wir in die Ehe reinkommen. Und das ist einfach cool, das ist einfach schön, wenn man sich viel Stress ersparen kann. Ich weiß auch, der Greg, der Mann, der uns damals überhaupt geholfen hat, zusammenzukommen und der uns dann nachher auch verheiratet hat, der hat mal was total Tolles gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr dann zusammensteht und gemeinsam den Sternenhimmel anschaut, dann habe ich gedacht, und alles so wunderschön ist, dann habe ich gedacht, oh, jetzt kommt's. Und dann dürft ihr einfach wissen, es gab auch Krisen und Schwierigkeiten. Und dann hat er gesagt, denkt daran, es wird noch besser. Und das muss ich einfach sagen, das stimmt einfach. Wir haben eine schöne Ehe und es wird einfach immer noch besser. Und ich fand es damals interessant, Delroy Smith ist viele Jahre zu uns gekommen und hat auch bei uns gepredigt. Und er hat mal gesagt, einfach auch, wo er gesehen hat, dass wir zusammenkommen und so weiter und so fort. Er hat gesagt, wir sind jetzt so lang verheiratet und ich will einfach nicht mehr zurück an Anfang. Das war schön, das war prickelnd und so weiter und so fort. Aber einfach, was wir zusammen ausgearbeitet haben, wo wir einfach zusammen hingekommen sind, ist so schön, ich möchte einfach nicht mehr zurück an Anfang. Und es ist auch einfach klasse, wenn du einfach einen Weg miteinander gehst und sagst, jetzt ist es noch schöner als damals. Und das ist einfach, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo du einfach was zusammen erarbeitest, sagst, hey, das ist jetzt noch schöner, als es damals war. Weißt du, Schmetterlingsgefühle, die du vielleicht die ersten 6 Monate hast, muss ich sagen, also kann mich nicht erinnern, wann jetzt die so, ist das so in diesem Ausmaß, mal das letzte Mal da waren oder so. Aber um die geht's auch gar nicht. Es geht nicht darum, eine Beziehung zu haben, wo du ständig Schmetterlinge im Bauch hast, sondern es geht um eine Beziehung zu bauen, wo du einfach im Frieden bist, wo man sich gegenseitig stärkt, wo man einfach Freude aneinander hat, wo man weiß, wir wollen gemeinsam einfach Gott nachjagen. Halleluja. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall irgendwie den Eindruck erwecken, beide müssen perfekt sein, um heiraten zu können. Aber was ich halt sehe, ist, dass in vielen dass einfach viele so mit wehenden Fahnen in eine Beziehung reinstürzen und dann nachher merken, Mensch, das ganze Ding ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten. Weil wenn du diese romantischen Gefühle hast, du denkst einfach, alles ist möglich. Du denkst von dir selber, ich werde alles tun, um diese Beziehung und um diese Ehe und so weiter zu erhalten und darum zu kämpfen und der beste Partner der Welt zu sein und er wird alles tun und so weiter und dann bist du verheiratet und irgendwann merkst du, die Faszination für das Waschen der Socken lässt nach. Und die Faszination für das Saugen des Bodens war sowieso noch nie da. Und die Faszination für das Kochen verändert sich in eine Faszination zu dem, hey, könntest du mich zum Essen einladen? Genau, wir wollen einfach ein Fundament haben, das hält und es einfach eine lange, gute Beziehung aufrechterhält, dass beide einfach zufrieden sein können und sich wohlfühlen in der Beziehung. Und das heißt auch nicht, dass wir keine Krisen haben, aber dass wir eben wissen, wenn Krisen kommen, wir gehen da zusammen durch. Und wir halten das einfach zusammen durch. Und wir haben einfach auch vorher so viel Fundament uns an Land gezogen, jeder für sich persönlich, dass ich weiß, es ist von Gott. Und die Bibel sagt, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Und Gott hat das gute Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Ich habe an Tagen, wo ich dann halt doch auch mal unbequem fand, verheiratet zu sein. Das war natürlich in den Momenten, wo er mir dann mal was gesagt hat, was mir nicht gepasst hat, wo ich ermahnt wurde oder so. Und dann fühlt man sich so abgelehnt und dann denkt man, Mensch, war das überhaupt richtig? Mensch, als Single hast du es gar nicht so gehabt. Als Single kannst du verblendet dahin leben, bist gesegnet, Mann. Halleluja. Du merkst gar nicht, wie schräg du drauf bist. Und für dich passt alles und dann kommt ein Partner in dein Leben. Und er sagt dir dann, was nicht in Ordnung ist mit dir und dann so, fühlst dich verletzt und abgelehnt, obwohl du nicht abgelehnt bist. Ermahnung bedeutet ja nicht, du bist abgelehnt. Ermahnung bedeutet, du wurdest ermahnt. So schlimm ist das ja nicht, aber es fühlt sich halt schon schlimm an. Und dann habe ich gedacht, Mensch, als Single war einfacher, war ich echt im Willen Gottes, dass ich geheiratet habe. Auf jeden Fall. Weil ich den Schliff brauche, Mann, Halleluja. Und einfach, weil ich von Gott weiß, dass das richtig war für uns. Es war einfach, wisst ihr, es kann so Situationen geben, wo du selber dich vielleicht so verletzt fühlst und so von der Situation, einfach aus der Situation raus, dass du sagst, boah, war das überhaupt von Gott und so weiter und so fort. Und du solltest einfach, wenn du in die Ehe reingehst, dass du einfach weißt, dass du weißt, dass du weißt, es ist von Gott. Und es gibt dir so eine Sicherheit, durch Krisen durchzugehen und durch schwierige Zeiten durchzugehen und zu sagen, und ich glaube, wir werden da das Schiff da durchlenken und es ist von Gott und der das gute Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Weißt du, wenn du heiratest, ist dein Projekt nicht dein Partner zu ändern. Dein Projekt ist, Gott zu dienen und Gott zu glauben, dass er an ihm oder an ihr arbeitet. Dein Projekt ist es, an dir selber zu arbeiten. Aber solange du noch nicht verheiratet bist, kannst du einfach Sachen ansprechen und sagen, für mich ist es nicht okay mit der und der Sache, das würde ich einfach nicht, ist es für mich nicht okay zu heiraten. Du kannst aber auch sagen, für mich ist es okay, so zu heiraten. Es ist nur gut, dass du vorher schon mal einfach genauer weißt, wo du dran bist. Weißt, wie ich meine? Halleluja. Dass wir nicht von Hormonen geleitet sind, sondern dass wir einfach Weisheit kombinieren mit dem Heiligen Geist, mit der Erkenntnis. Und versteht ihr, wie ich das meine? Halleluja. Was eine total coole Angelegenheit ist, ist einfach, wenn man jemanden findet, dann mag man am liebsten ganz viel mit der Person allein sein und sich allein treffen und allein reden und allein, einfach du und ich und du und ich und du und ich. Das ist voll schön, aber was wirklich interessant ist, ist einfach mit anderen Leuten zusammen zu sein und die dann zu fragen, hey, wie erlebt ihr uns eigentlich? Weißt du, da kann es so Beziehungen geben, da klebt der eine total am anderen. Manche, die sind auch so eng und intim vor anderen, dass es einem so, Entschuldigung, dass ich hier bin. Und wo man dann einfach so ganz ehrlich sagt, also ihr passt schon irgendwie zusammen, aber irgendwie ist eigentlich nicht wirklich angenehm, mit euch zusammen zu sein, wenn man das Gefühl hat, man stört eigentlich oder so. Und wenn du total verliebt bist, dann tust du vielleicht, sagen wir mal, der ist ein bisschen kontrollierend mit Ärger oder mit Blicken oder sonst was. Ich nehme jetzt einfach mal ihn, es kann sie genauso sein. Und du ignorierst es einfach, weil du so verliebt bist und deine Freundin sagt dann vielleicht oder dein Freund, hey, also irgendwie so, wie der mit dir umgeht oder du bist gar nicht mehr du selber, du traust dich gar nicht mehr ganz normal du selber zu sein und einfach solche Feedbacks zu kriegen von deinen Freunden oder einfach zu sagen, hey, du hast dich so toll entwickelt, seit du mit der Person zusammen bist, du bist selbstbewusster geworden, du bist fröhlicher geworden, du bist stärker geworden, du bist reifer geworden, man merkt einfach, dir tut die Beziehung gut. Das sind einfach super Feedbacks zu hören, wie wirkt das, was ich erlebe, auf andere, weil wir einfach, wenn es um Hormone geht und so weiter, einfach oft selber verblendet sind, wenn es um dieses Thema geht. Okay, das habe ich eigentlich schon alles ermahnt. Check it out. Wie geht er mit der Ermahnung um? Wie geht sie mit Ermahnung um? Verändert er was, wenn eine neue Erkenntnis kommt oder nicht? Also wir müssen ja ganz ehrlich sein. Ich glaube, wir alle wissen Sachen, die wir eigentlich noch verändern müssen in unserem Leben, okay? Ja, und ich sage jetzt nicht, jeder muss es dann sofort und wisst ihr, wie ich meine? Aber einfach, das gibt so eine Grundeinstellung bei manchen Christen so, ach, passt schon. Und wenn einfach so eine gewisse Faulheit und so eine gewisse Laschheit da ist, überhaupt in Richtung Veränderung zu gehen, dann würde ich sagen, ist ein bisschen schwierig. Guck mal, ob sich da noch was verändern kann. Aber wenn eine Person einfach so eine Grundeinstellung hat, ich bin bereit, einfach mein Leben liegt auf dem Altar und wenn Gott was in mein Leben reinspricht, bin ich einfach bereit, es zu verändern. Das ist Material, mit dem kann man arbeiten, weißt du, wie ich meine? Halleluja. genau. Worüber redet er oder sie? Das habe ich schon gesagt. Genau, welche Träume und Ziele hat er? Okay, da möchte ich einfach eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Die meisten kennen sie schon, aber ich erzähle es gerade nochmal. Paulus hat gesagt, euch öfter das selber zu sagen, verdreht mich nicht. Ich war in Amerika und in Amerika war ich recht einsam, weil ich mich schwer getan habe, dort Freunde zu finden. Ich habe eine Anstellung bekommen an der Highschool in den Vereinigten Staaten und die Lehrer dort, die waren einfach total anders als die Lehrer in Deutschland. Und dann ist es mir schwer gefallen, dort Kontakte zu finden. Und dann die Gemeinde, zu der ich gegangen bin, ich war in Lakewood Church und die war anderthalb Stunden weg von da, wo ich gewohnt habe. Und dadurch war es natürlich auch schwer, jetzt dort irgendwie engere Beziehungen aufzubauen. Und das erste Jahr, wo ich in Amerika gewohnt habe, habe ich mich einfach einsam gefühlt. Und dann, dann habe ich gemerkt, da ist so ein junger Mann, der scheint mich irgendwie zu mögen. Und mir war er auch nicht unsympathisch, war ein Afrikaner. Und ich habe einen Heimaturlaub gemacht, meine Schwester hat geheiratet, war ich in Deutschland ein paar Wochen, bin zurück nach Amerika und ich war einfach wieder voll allein. Und irgendwie habe ich halt gespürt, Mensch, ja, da wäre eine Offenheit und habe gedacht, ach, wir können uns hier einfach mal treffen, einfach ganz unverbindlich. Ey, schon mal Verblendung pur. Du triffst dich mit einem Mann ganz unverbindlich und ist gar nichts. Das gibt's ja gar nicht, gell? Jeder macht sich Gedanken und tut so, als ob er es nicht macht. Und genau, und dann haben wir uns getroffen und dann hat es am Anfang erst gar nicht geklappt, dass ich ihn gefunden habe. Ich denke eigentlich, dass Gott mich bewahren wollte vor dem Treffen, aber es hat dann nicht funktioniert, weil ich doch ein bisschen mehr dran geblieben bin. Im Endeffekt habe ich ihn dann doch getroffen. Ja, und dann kurz bevor ich gegangen bin, hat er mir noch einen Kuss gegeben. Ach ja, und so. Und dann sind wir mal zusammen irgendwo hingegangen, hat er mich im Arm gehalten und in mir war sowas, wie wenn es geweint hat. Und ich gedacht, oh, ist das innere Heilung? Das war der Heilige Geist, der geweint hat, weil ich mit dem Falschen zusammen war. Und dann haben wir telefoniert und dann ist er auch ab und zu gekommen, hat mich besucht und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns einfach mal entschieden, komm, wir fahren mal zusammen nach Dallas in eine Gemeinde von einem Pastor, der schwarz war. Und dann sind wir so eine schwarze Gemeinde gegangen, waren nur wenige weiß und er ist natürlich als Schwarzer, aber war besonders cool, weil er mit einer weißen Freundin da reinkam und so. Genau, und dann auf dem Heimweg sind wir dann so im Auto gesessen und die Sonne ist untergegangen und dann habe ich gesagt, hey, romantische Situation, was sind eigentlich so deine Träume und Ziele? Und er, voll auf die Romantik des Umfeldes eingegangen, sagt, wenn ich nur eine Person im Leben glücklich machen kann, Dann habe ich meine Träume und Visionen erfüllt und ich habe Schluss gemacht. Ich habe direkt sofort Schluss gemacht, weil ich gemerkt habe, das passt für mich überhaupt nicht. Das geht ja mal gar nicht. Meine Träume und Visionen sind, ich will die Welt verändern. Was für eine Person, er hat natürlich gemeint, wenn ich nur dich glücklich machen kann, er hat das natürlich ein bisschen rosiger und blumiger formuliert, aber das hat für mich überhaupt nicht gepasst, eine Person glücklich machen. Was ist denn das von Denken? Wenn du keine Vision hast, die Welt zu verändern und ich habe eine Vision, die Welt zu verändern, dann passen wir überhaupt nicht zusammen. Wenn ich dich da erst draufbringen muss, passen wir auch nicht zusammen. Und ich habe Schluss gemacht und ehrlich, hätte ich mit ihm vorher drüber gesprochen, hätten wir uns 3 Wochen ersparen können. Und dadurch, dass wir schon Händchen gehalten haben und er hat mich geküsst, jetzt nicht so, was weiß ich, super duper intensiv, aber er hat mich geküsst, war es total schwer. Wir haben uns jeden Sonntag gesehen in der Gemeinde. Ich hatte immer noch mein Einsamkeitsproblem. Wir waren 3 Wochen zusammen und ich habe über 1 Jahr gebraucht, um einigermaßen von ihm loszukommen. Weil ich trotzdem mich einsam gefühlt hatte. Und jeden Sonntag, wenn ich in der Gemeinde war, er hat hinter mir gesungen im Chor. Ich wusste, ich müsste nur Ja sagen, ich könnte mit ihm essen gehen und ich könnte schöne Zweisamkeit genießen. Und zwar aber nicht von Gott. Und ich habe mir einfach dadurch, dass ich vorher nicht die Sachen abgecheckt habe, habe ich mir mein Leben schwer gemacht. Und hätte ich nicht eine Freundin gehabt, die eine krasse Fürbitterin ist und die für mich gebetet hat und die über mir aufgepasst hat, die hat gesagt, Schwester, pass auf mich. Pass auf, dass ich nicht mit dem irgendwo hingehe und nichts mit dem mache. Weil ich konnte für mich selber nicht garantieren, weil es hat sich einfach trotzdem schön angefühlt. Aber schön anfühlen ist keine Basis zum Heiraten. Und ich bin dankbar. Sie hat geholfen, einfach mein Leben und meine Berufung zu beschützen und mich für den richtigen Mann aufzuheben. Halleluja. Aber es ist total wichtig, bevor man Händchen hält und küsst und so weiter, einfach mal zu sagen, hey, was hast du vor mit deinem Leben? Weißt du, wenn einer zum Beispiel vorhat, Missionar zu werden in Indien, Und jemand anders hat vielleicht vor, Geschäfte aufzubauen in Europa. Da muss man mal gucken, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie es zusammenpasst. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es interessant. Ich habe eine Freundin, die hat einen Pastor oder einen Evangelist geheiratet, der in Indien tätig ist. Und dadurch, dass er Inder ist, hätte auch die Möglichkeit bestanden, dass sie eines Tages zusammen nach Indien ziehen. Und sie hat gesagt, ich heirate dich unter einer Bedingung, ich will nie nach Indien ziehen. Und es war für ihn dann okay. Und das hat er dann auch eingehalten. Es gab einen Moment, wo er mal gedacht hat, Mensch, das Beste für uns wäre eigentlich jetzt nach Indien zu ziehen. Aber sie wollte nach wie vor nicht nach Indien ziehen. Und sie haben sich beide dran gehalten. Wir ziehen nicht nach Indien, sind sie nach Amerika gezogen. Nicht unbedingt die schlechteste Option. Und die leben jetzt in Amerika. Und das ist wichtig. Weißt du, wenn du heiratest, dass du nicht so da reinstolperst und dann plötzlich so, sagt der Mann, ich habe den Eindruck von Gott, wir sollen nach Indien ziehen. Du sagst, ja, aber ich will nicht. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Wenn du einen Inder heiratest und du weißt von vornherein, ich will auf jeden Fall nie in Indien leben, dann musst du das sagen. Kannst du nicht sagen, ja, unsere Liebe wird uns dann helfen und so weiter und so fort. Man muss vorher drüber reden. Wir haben ein total tolles Ehevorbereitungsbuch und das heißt, ehe ihr euch traut, und das empfehlen wir einfach jedem, spätestens wenn die Leute verlobt sind, dass sie es einfach durcharbeiten. Mittlerweile muss ich sagen, vielleicht ist es auch sinnvoll, das vorher anzufangen, weil in der Verlobungsphase ist man sowas von gestresst mit Hochzeitsvorbereitungen, dass man Schwierigkeiten hat, das durchzuarbeiten. Aber wo man ganz konkret Sachen anspricht und sich festlegt, es war so süß, als wir das durchgearbeitet haben, der Hörer hier und ich, einfach, was sind deine Erwartungen an dich selbst? Und er hat gesagt, ich erwarte von mir, dass ich dir wenigstens alle 3 Wochen einen Blumenstrauß kaufe. Wow, fand ich echt süß. Und es war jetzt wenigstens einmal im Jahr, Halleluja. Ja, er hat sich das einfach toll vorgenommen und ich habe mir auch ein paar Sachen vorgenommen und die waren einfach ein bisschen zu rosig. Aber wir haben eine glückliche Ehe, obwohl er mir nicht alle 3 Wochen einen Blumenstrauß kauft. Aber es ist einfach trotzdem mal gut, es zu verbalisieren. Und heute können wir auf jeden Fall drüber lachen. Und ich bin reif genug zu sagen, weißt du was, wenn er mir keine Blumen kauft, kaufe ich mir halt selber manchmal welche. Halleluja, das macht ja nichts. Genau. Das Süße war, als das erste Mal dann Rosen gekauft hat, er hat gelbe Rosen gekauft und dann hat er immer gewartet, bis die endlich rot werden, weil er dachte, dass alle Rosen irgendwann mal rot werden. So tief war er eingeweiht in das Thema. Es war irgendwie echt süß. Und mittlerweile ist er aufgeklärt, also er weiß, dass die Rosen da nicht, die behalten normalerweise die Farbe, die sie haben, wenn man sie kauft. Richtiger Profi geworden. Halleluja. Ja. Okay. Genau. Also, ich finde es auch interessant, wie betet die Person. Man kann auch im Beten dazulernen. Aber das sagt einfach auch was über den geistlichen Stand von der Person aus. Pünktlichkeit habe ich vorher so im Nebensatz mit angesprochen. Genau, und dann ist, wie fühlst du dich mit der Person? Und ich bin, wie soll man sagen, wo ich einen Hirwoje kennengelernt habe, war ich ja schon Leiterin von der Gemeinde hier. Und ich habe mich mit mir selber sehr sicher gefühlt. Ich war eine sehr selbstbewusste Person, möchte ich mal so sagen. Und es war, ich würde mal sagen, nicht so leicht, jemand zu sein, der so in meiner Gegenwart vielleicht, sagen wir mal, die Zügel in die Hand nimmt. Und das hat mich am Hirwoje fasziniert, dass er das geschafft hat. Er hat sich von mir nicht einschüchtern lassen. Das Lustigste war mal, wir waren mal im Garten und dann habe ich gesagt, was würdest du machen, wenn ich einen Eimer Wasser nehmen würde und über dich drüber schütten? Und ich war damals Pastorin, ja. Und ich habe gedacht, er wird ja wohl nicht seiner Pastorin einen Eimer Wasser über den Kopf schütten. Aber in dem Moment waren wir nicht Pastoren, sondern wir waren einfach sozusagen, wie soll man sagen, 2 Leute, die im Garten stehen. Und er sagt, ich würde auch einen Eimer Wasser nehmen und über dich drüber schütten. Ich war entsetzt. Und irgendwie fand ich es cool. Und was für mich auch interessant war, wenn er Auto gefahren ist, ich habe mich einfach immer sicher gefühlt. Ich bin einfach total gern mit ihm im Auto, ich fahre immer noch gern mit ihm im Auto, aber ich bin einfach gern mit ihm im Auto gefahren, weil ich mich einfach sicher gefühlt habe mit ihm. Er hat mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gegeben und ich war schon jemand, der immer so die Sachen in der Hand hatte und bei ihm hatte ich das Gefühl, Mensch, irgendwo, ich kann ein Stück weit loslassen und er gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und es ist einfach in der Gegenwart von deinem Partner, bist du eingeschüchtert oder kannst du selber sein? Kannst du dich irgendwo, fühlst du dich sicher? Fühlst du dich wie aufgehoben? Wenn du die richtige Person hast, das ist dann wie wenn du in den Hafen einläufst. Und es ist irgendwie so, es fühlt sich einfach gut an. Mittlerweile, ihr wisst es ja, habe ich den Fürbittedienst als Beifahrer komplett übernommen. Sobald irgendwas ist, kommt es aus mir raus. Es tut mir echt leid manchmal. Aber am Anfang war das einfach so, ich habe mich sowas von sicher gefühlt. Wenn er fährt, ist die Welt in Ordnung. Halleluja. Und jetzt mittlerweile, wenn er nur so ganz leicht die Bremse antippt und ich bin im Schlaf, ich wach auf. So, oh Mann, ich wünschte, ich wäre irgendwie relaxter. Und es ärgert ihn auch so ein bisschen. Genau. Ich versuche an mir zu arbeiten. Ja. Aber trotzdem, ich fühle mich einfach an seiner Seite sicher. Das ist einfach toll. Okay, wenn wir zusammen sind, benehmt euch so, als wenn ihr euch trennen solltet, dass jeder ein besserer Mensch, als besserer Mensch aus der Beziehung hervorgeht. Solange das einfach noch nicht so richtig sicher ist, in welche Richtung das geht und man sich das so anschaut, Mensch, könnte das passen, könnte das nicht passen, je mehr Fingerabdrücke du hinterlässt, desto schwieriger wird nachher die Trennung. Hätte ich mit diesem Afrikaner nicht schon Händchen gehalten und nicht schon geküsst, wäre es einfach leichter gewesen, dass wir uns trennen. Der Mensch hat 100 Milliarden Nervenzellen. Das heißt, eine Berührung von meinem Arm, eine Berührung von meiner Hand hinterlässt einfach wie ein Abdruck in meiner Seele. Das hat einfach was zu bewirken. Und wenn ich, das bewirkt einfach was. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, das bewirkt einfach was. Wenn ich jemanden anfasse, das ist einfach nicht mehr neutral. Auch wenn ich jemanden anschaue, es ist einfach nicht mehr neutral. Wir müssen einfach auf uns aufpassen, was wir können. Aber das Körperliche kommt eigentlich nachher, genau. Aber wenn ihr zusammen seid und nicht sicher seid, dass ihr heiratet, wenn ihr noch nicht verlobt seid, dann führt eine Beziehung so, dass einfach jeder davon profitiert und aus dieser Beziehung, wenn ihr euch trennen solltet, danach jeder sagt, Mensch, echt, du bist gewachsen durch die Beziehung, du bist ein besserer Mensch geworden. Ist doch eine coole Einstellung. Dass man nicht zerstört hervorkommt, dass man nicht kaputt und alles ist sinnlos und sondern dass man sagt, hey, ich bin gewachsen durch die Beziehung, ich bin stärker geworden, ich bin näher bei Jesus, es ist einfach gut. Setzt euch keinen Gefahren aus. Wenn man sich entscheidet, okay, lasst uns zusammenkommen und lasst uns mal schauen, ob wir vielleicht zusammenpassen, ist es total wichtig, dass man verbalisiert, wo sind die körperlichen Grenzen. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man neu zusammen ist, weil es ist ja wie so, ja, das spricht man nicht an und so und das ist so ein bisschen schon fast peinlich und so. Aber das Ding ist, wenn du es nicht machst, dann fangen an, sich Sachen von allein zu entwickeln und dann wird's schwierig. In einer Situation Nein zu sagen, ist viel schwieriger, als wenn man vorher gemeinsam sagt, hey, das und das passt für mich nicht in diese Phase rein. Je nachdem, was man von der Vergangenheit gehabt hat, tun verschiedene Sachen bestimmte Dinge auslösen. Leute, die schon intim waren mit anderen Partnern, ist in meiner Erfahrung nach so, dass es einfach viel schneller für die geht, dass sie so das eins ins nächste führt. Wisst ihr, wie ich meine? Und dass man sehr schnell einfach Lust hat, einfach auf Intimität. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass man sich körperlich einfach zurückhält. Leute, die vielleicht beide noch nie intim waren, das ist einfach ganz anders, wenn die Händchen halten oder so. Das löst nicht gleich das gleiche Feuer aus, wie das ausgelöst wird, wenn Leute schon einfach intim waren. Oder halt, je nachdem, wie viel Feuer du schon hast, in dir brennen lassen. Genau, und da ist es dann einfach auch gut, weise zu sein, sich bei Tageslicht zu treffen. Blöde Sachen passieren meistens nicht in der Öffentlichkeit und bei Tageslicht, sondern passieren, wenn es dunkel wird. Und sich da zu treffen, wo einfach nichts passieren kann. Wir wollen als Christen einfach zusehen, dass wir nicht miteinander ins Bett gehen, bevor wir verheiratet sind. Dass wir auch kein Petting machen und keine sexuellen Experimente oder sonstige Sachen, bevor wir verheiratet sind. Weil es sind Sachen, die gehören in die Ehe. Halleluja. Drittens das Körperliche. 1. Korinther 7, Vers 9, ich habe es vorher vorgelesen. Wenn sie sich nicht enthalten können, lasst sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein oder als einfach zu brennen. Und die Zeit, wo man zusammenkommt und noch nicht fest zusammen ist, wenn man noch nicht verlobt ist, ist einfach eine Zeit, und auch noch nicht verheiratet, ist einfach eine Zeit der Selbstkontrolle. Und die Bibel sagt, wenn die schon so brennen, dass sie nicht mehr können, lass sie heiraten. Und im Prinzip in dem Moment, wo ein Mann und eine Frau wirklich hingegebene Christen sind, theoretisch könntest du übermorgen heiraten. Entschuldigung, von der Bibel her. Es wäre einfach in Ordnung, weil du unter dem gleichen Ort Joch gehst, weil ihr beide Gläubige seid. Aber weiser ist es für euch, wenn ihr die Vorbereitungszeit einfach ausnützt, weil ihr euch dann einfach in der Ehe leichter tut. Genau, weil, ja genau, alle Ehepaare, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind, können es einfach nur bestätigen, hey, manche sagen, Mensch, wäre das cool, wenn wir das und das und das Thema einfach schon vor der Ehe angegangen hätten. Aber wenn ihr in der Ehe drin seid und die Themen nicht durchgearbeitet habt, es gibt Hoffnung, weil Gott kann einfach auf jeden Fall uns aus allem rausführen und uns durchhelfen. Halleluja. Auf jeden Fall dadurch, dass die Welt uns so viele Impulse gibt, um zusammenzukommen, um zu kuscheln, um zu küssen, um miteinander ins Bett zu gehen und so weiter und so fort, ist es für uns heutzutage umso wichtiger, es hilft mir nicht, danke. Ist es heutzutage umso wichtiger, einfach klare Grenzen zu haben. Die Leute von der Welt, die sagen, ihr seid ja wohl bescheuert, ihr seid nicht ganz normal. In dem Moment, wo du mit jemandem zusammen bist, ist es schon fast automatisch, dass du mit dem ins Bett gehst heutzutage und dass du da ganz klar andere Grenzen setzt. Auch wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenkommen würdest aus einer anderen Gemeinde, ist nicht automatisch, dass die gleichen Standard haben wie wir. Du denkst, naja, der ist Christ und so weiter und so fort. Du glaubst gar nicht, wie viele Christen Sachen machen, die einfach nach der Bibel nicht in Ordnung sind. Du glaubst gar nicht, wie viele Christen denken, ich hab's im Griff. Und dann sich selber überraschen, dass sie es nicht im Griff hatten. Und dann ist es aber halt zu spät. Und wisst ihr was? Der Teufel ist so fies. Der sagt zu dir, naja, und wenn es passiert, Gott wird's dir vergeben. Klar wird's Gott dir vergeben. Aber was ist mit der Auswirkung? Wenn zwei eins werden, sie werden ein Fleisch, dann musst du das erstmal trennen. Und wenn du es einmal gemacht hast und angenommen, ihr seid dazu berufen, zusammen zu sein, ist es noch schwieriger, sich zu enthalten als vorher. Und wenn ihr euch trennen solltet, dann bist du einfach mit der falschen Person im Bett gewesen. Und außerdem hast du einen Bund, der in die Ehe reingehört, aus der Ehe rausgenommen. Es ist einfach eine heilige Angelegenheit. Sexualität gehört in die Ehe und wir werden da auch noch drüber lernen im Bereich, einfach wenn es um Ehe geht. Und Körperlichkeit, wisst ihr was, manche Leute sagen, ja, man muss ja ausprobieren, ob es zusammenpasst. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass es nicht passt, weil es sind keine zwei Steine, die da zusammenkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Das passt dann schon. Die letzten 6000 Jahre hat es gepasst bei den ganzen Leuten, die geheiratet haben, und es wird auch bei euch passen, Halleluja. Und man muss das nicht ausprobieren, weil Gott wird uns da helfen, und es ist ganz, eine ganz interessante Angelegenheit. Ihr könnt es mal beobachten. Leute, die in einer wilden Ehe leben und dann nach vielen Jahren sich plötzlich dann entscheiden, ja, wie viele Jahre braucht man eigentlich wilde Ehe, um zu entscheiden, zu heiraten? Ja, wir passen zusammen, wir wollen heiraten. Und dann heiraten sie und gar nicht lang danach lassen die sich scheiden. Ich kann euch sagen, warum. Wenn sie zusammenkommen und intim sind, ohne verheiratet zu sein, jedes Mal, wenn sie das machen, ist wie so ein Kick, weil was in ihnen weiß, das darf man eigentlich nicht und ich mach's trotzdem. Kennst du das? Dieses, man darf's eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Und es gibt einfach irgendwas. Da ist einfach dieser Geist und dieser Kick, die mischen da einfach voll mit. Okay? Und dann heiratest du und dieses Ding ist weg. Und dann denkst du, wir lieben uns jetzt nicht mehr. Und dann plötzlich merkst du, dieser Kick kommt bei einer Person, mit der ich nicht verheiratet bin. Ja, das bedeutet ja, ich liebe die Person. Ich liebe gar nicht meinen Partner, sondern ich liebe die andere Person. Ich habe mich doch getäuscht. Naja, dann muss ich jetzt mich halt von dieser Person trennen und dem Kick nachgehen. Das ist dieser Kick, der da ist, wenn du außerhalb von der Ehe mit jemandem zusammen bist, sexuell. Und deswegen, ich habe das einfach schon immer mal wieder gesehen, Leute, die zusammen waren in einer wilden Ehe, oder man sagt ja heutzutage, die leben zusammen, das nennt man ja nicht mal wilde Ehe, das ist auch gar keine Ehe, Mann. Sondern die zusammen einfach intim waren und irgendwann mal sagen sie sich, komm, wir heiraten, wir wissen, das ist es, nach Jahren. Und du denkst, naja, das muss klappen und so, die, weißt. Und dann heiraten die und kurze Zeit später, du kannst es gar nicht fassen, sagen sie, ja, wir lassen uns scheiden, wir haben gemerkt, das ist es nicht so. Wow, der Kick fehlt, der Kick des Verbotenen fehlt. Der Kick des unreinen Geistes fehlt, weil plötzlich ist es auf einer anderen Plattform, plötzlich ist es in der Plattform, wo es heilig ist und wo nichts mehr sagt, das darfst du eigentlich nicht. Und ja, das ist eine interessante Angelegenheit. Prinzip für die Freundschaft, vermeide alles, was ein Feuer entzündet. Okay, und das ist das, was einfach bei Leuten unterschiedlich ist. Manche Leute, hey, du kannst die Hand küssen oder streicheln und es und da geht's, die Hormone gehen. Und bei anderen Leuten ist einfach, ja, schön, aber weißt du, wie ich meine? Und das Ding ist, wenn du zusammen bist mit jemandem, musst du einfach ehrlich sein. Und es kann doch nicht sein, du bist dann einfach so, weil du es schön findest, und sagst, nö, bei mir passt. Hey, lüg nicht. Sei ehrlich, weil es ist gefährlich, mit Feuer zu brennen. Die Bibel sagt in Sprüchen, kann jemand ein Feuer im Gewandbausch tragen und sich nicht dabei verbrennen? Du kannst es nicht. Es gibt Dinge, die okay sind, und es gibt Dinge, die ein Feuer auslöschen, aber es gibt niemanden, der von vorne sagen kann, ihr müsst es alles so machen, weil es ist einfach unterschiedlich. Ich fand es total interessant, wir hatten eine junge Frau hier in der Gemeinde und die hatte sehr viele interessante, verschiedene Beziehungen. Und sie hat gesagt, wenn sie mal heiratet, will sie ihren Mann erst küssen an dem Tag, wo sie ihn heiratet. Warum? Weil sie gewusst hat, dass das Küssen bei ihr was auslöst und es gehört einfach erst in die Ehe. Und das fand ich total interessant. Das war jetzt bei mir nicht so. Aber Leute sind unterschiedlich. Aber es kann sein bei jemandem, dass einfach ein Streicheln was auslöst, wo einfach nicht okay ist, und bei jemand anders ist es nicht so. Und du kannst nicht sagen, ja, alle dürfen sich nicht küssen oder alle dürfen nicht Händchen halten, weil es einfach unterschiedlich ist. Genau. Aber man muss da halt einfach ehrlich sein. Und es kann auch sein, einfach, dass eine Zeit lang was okay ist und dann merkst du, wow, bei mir geht da voll was ab und ja, ich merke, es geht einfach nicht mehr. Und was einfach sinnvoll ist für die Zeit der Freundschaft oder und auch einfach für die Verlobungszeit, wenn du merkst, dass die Grenzen, die festgelegt wurden oder die Grenzen, die eigentlich in Ordnung sind, überschritten wurden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man miteinander ins Bett geht, sondern ich meine einfach, man hat zum Beispiel Grenzen gesagt, sagen wir mal, man hat gesagt, nein, wir küssen uns nicht und du machst es dann trotzdem. Dass man dann sagt, okay, dann hat es einfach eine Konsequenz. Und was ich persönlich zum Beispiel ganz hart gefunden habe, ist mal 3 Tage nicht mit dem Hirvoje sprechen. Das ist so, oh, krass, übel. Und wir hatten ausgemacht, auf jeden Fall, wenn wir in irgendeiner Form die Grenzen, die wir ausgemacht haben, überschreiten, dann machen wir 3 Tage Pause und das, genau. Dann überlegt man sich das auch anders, ob man den Preis bezahlen will. Halleluja. So still irgendwie. Keiner sagt Amen, keiner sagt Halleluja. Ja, genau, weil das Ding ist, ja, wir Christen, wir können manchmal so ein bisschen locker mit dem umgehen. Ah ja, ja, das wird uns ja dann vergeben und ist nicht so schlimm. Und es ist halt doch schlimm, weil es immer weiter und weiter und weiter führt. Und wir wollen einfach als Christen rein in die Ehe gehen. Nicht nur wegen uns, sondern eben auch wegen unseren Nachkommen. Weißt du, willst deinen Kindern mal erzählen, ja, geh rein in die Ehe und dann sagen sie, ja, was hast du gemacht? Ja, bei uns ist das was anderes. Nee, bei euch ist das nichts anderes. Halleluja. Und wir wollen einfach für unsere Gesellschaft ein Vorbild sein. Und wir wollen auch, dass unsere Gesellschaft sich wieder dahin entwickelt, dass Ehe und Reinheit hochgehalten werden. Und dann müssen wir das einfach machen. Amen. Halleluja, was verpasst du schon, wenn du wartest bis zur Ehe? Du schützt dich selber. Weil wisst ihr, wie viele Leute haben schon gedacht, sie heiraten und haben dann doch nicht geheiratet? Ja, und ist doch einfach schön, wenn du dich dann einfach geschützt hast und du die einfach ja auf dich aufgepasst hast und genau, dann nicht schon ja zu früh da reingegangen bist. Genau, und was wir als hilfreich empfunden haben, ist einfach Rechenschaft abzulegen. Yeah, ist ja was ganz Populäres heutzutage, dass man einfach sagt, hey, wir sind jetzt hier zusammen und ja, wir wissen, dass wir uns selber eigentlich nicht für uns garantieren können und wir haben uns auf das und das festgelegt und wir brauchen es, dass uns einfach ab und zu mal jemand sagt, hey, haltet ihr euch dran? Weil, wisst ihr, wenn wir romantisch verliebt sind, dann können wir uns alles Mögliche vornehmen. Und dann ist die Situation da und er guckt ihr in die Augen und sie guckt ihm in die Augen und das Licht wird immer dunkler und, oh. Und es ist einfach, ja. Das, für manche Leute kann es richtig sein, sich nicht zu treffen, außer an öffentlichen Plätzen. Definitiv würde ich nicht empfehlen, sich zu Hause im Apartment allein zu treffen. Einfach, ja. Kann einfach total, blöd ausgehen. Oder wenn ihr irgendwo zu Hause seid, dass eben jemand noch da ist oder die Tür offen gelassen wird oder so. Dass man einfach sich nicht dem aussetzt, dass man eben was macht, was nicht in Ordnung ist. Halleluja. Und was total genial ist, was wir machen, wenn wir eine Beziehung haben und eine Beziehung bauen, ist, dass wir die Grenzen, die wir setzen und die Grenzen, die wir einhalten, die geben uns Sicherheit für die Ehe. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass mein Partner von unreinen Bildern wegguckt, dann weiß ich, er wird das in der Ehe machen. Wenn ich jetzt weiß, dass mein Partner, obwohl er Lust hat, bestimmte Dinge zu machen, sich dessen enthält, weiß ich, er wird es in der Ehe auch machen. Wenn ich weiß, dass mein Partner sich auf mich total konzentriert und anderen Frauen nicht hinterher guckt, dann weiß ich, dass ich das in der Ehe auch habe. Das, was ich jetzt habe, diese Grenzen, die ich jetzt erleben darf, die mein Partner für mich setzt, ich weiß, es gibt ein Fundament für die Ehe. Mir tun die Frauen leid, die nicht die Sicherheit haben. Guckt mein Partner vielleicht jemand anders an oder träumt mein Partner vielleicht von irgendjemand anders. Es ist einfach schön zu wissen, mein Partner ist einfach nur für mich da. Wenn er mich aussucht, dann werden seine Augen nur auf mich gerichtet sein. Er wird nicht nach links gucken und er wird nicht nach rechts gucken. Und wenn irgendjemand daherkommt, der hübscher ist als ich, das wird ihn nicht zum Wanken bringen. Oh, Halleluja. Halleluja. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Und ich habe mir einfach überlegt, vielleicht hat der eine oder andere noch Fragen. Ansonsten würde ich noch kurz ein bisschen was sagen zur Verlobungszeit. Hat jemand spontane Frage? Okay. Dann würde ich noch kurz was sagen zur Verlobungszeit. Was wir empfehlen einfach zur Verlobungszeit und beziehungsweise wie wir einfach auch Leuten helfen, was Partnerschaft angeht. Wir glauben, dass eine von den Sachen, die Sicherheit geben zur Partnerschaft, ist, dass man nicht unbedingt direkt auf die Person zugeht und sagt, hey, ich finde dich voll süß und so, können wir was trinken geben, sondern wir finden es durchaus sinnvoll, dass man einfach erstmal zur Gemeindeleitung geht und sagt, hey, mir gefällt die Person. Wie seht denn ihr das? Weil wir einfach mehr Einblick haben in das Leben von der Person und es manchmal einfach sein kann, dass es passt, aber dass der Zeitpunkt noch nicht stimmt. Weil vielleicht die Person noch nicht genügend Lebensbereinigung hinter sich hat oder so. Und dass es einfach gut ist, ja, dass die Person einfach noch ihr Leben in Ordnung bringt, bevor man überhaupt in Richtung Partnerschaft denkt. Wir wollen nicht alle Leute dann immer bloßstellen, sagen, die und die Sünde ist im Leben von der und der Person. Deswegen würde ich sagen, mach das mal nicht. Aber es ist einfach gut, sich da so ein bisschen Feedback zu holen. Es gibt keine Verpflichtung, das zu machen, aber wir sagen einfach, das ist ein Schutz. Und bei manchen Singles ist es auch so, dass sie sagen, hey, wir sind hier vom Haus und wir wollen eigentlich auch gar nicht, dass ein Mann uns einfach direkt anspricht, ohne dass es vorher mit euch abgesprochen ist, weil wir wollen die Weisheit Gottes und wir wollen den Zeitpunkt Gottes und ansonsten wollen wir einfach Frieden haben. Und wir handhaben es auch so, dass einfach die Männer der Gemeinde die Single-Damen mitschützen und auch andersrum, weil wenn meinetwegen jemand in die Gemeinde kommt und jemand ein bisschen so anbackert oder anflirtet, dann stellt sich ganz freundlich jemand vom anderen Geschlecht dazu und hilft der Person aus der etwas schwierigeren Situation raus. Halleluja, das ist eine gute Angelegenheit. Verlobung. Was gut ist, wenn man sich verlobt, ist natürlich auf jeden Fall erstmal, er fragt sie. Ja, ich glaube nicht dran, dass sie ihn fragt. Als wir damals dabei waren, uns zu verloben, wir waren in Zagreb und wir haben uns dort Eheringe gekauft. Oder genau als erstes mal Verlobungsringe, die dann unsere Eheringe wurden. Und dann, da waren noch andere Leute dazu. Wir waren auf dem Predigteinsatz in Kroatien. Und dann kamen zwei unserer Freundinnen mit einer roten Rose und wollten uns zur Verlobung gratulieren, weil die dachten, die haben sich die Ringe gekauft, jetzt haben die sich bestimmt kurz verlobt. Und wir waren nicht verlobt. Ich hätte es jetzt auch süß gefunden, hätte er mir in Zagreb einen Antrag gestellt, hat er aber nicht so. Dann hat er mich warten lassen. Und du hast genau gewusst, Hirvoje fragt, wann Hirvoje will. Und ich wusste nicht, wann er mich fragt. Das war eine scharfe Angelegenheit. Es war mit dem Händchen halten ganz genauso. Also wir waren sozusagen offiziell zusammen, aber der hat nicht meine Hand genommen. Ich musste dann warten, bis er sozusagen dann mal meine Hand nimmt. Hey, und vorher wisst ihr, ich habe schon einfach so mal bei vielen Sachen die Zügel in der Hand gehabt und da hatte ich die Zügel nicht mehr in der Hand und er hat sie definitiv in die Hand genommen. Oh, war eine coole Angelegenheit, Mann. War für mich eine echte Herausforderung, aber eine gute. Also genau, ich glaube, dass der Mann die Frau fragen sollte, aber das, damit meine ich nicht, dass eine Frau nie vielleicht sich auch einem Mann offenbaren kann und sagen, hey, also ich mag dich irgendwie oder sowas. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, das Heiratsantrag, dass es auf jeden Fall schön ist, wenn der Mann sie fragt. Und ich glaube, dass es auch schön ist, wenn er zu den Eltern geht und einfach um den Segen bittet. Früher hat man ja, sagen wir mal, hat der Mann um die Hand angehalten bei den Eltern, bevor er überhaupt sie gefragt hat. Und in, ich habe mir das gestern durchgelesen, was der Joseph Matera sagt über Dating. Und er sagt auch, dass der Mann die Eltern als erstes fragen muss. Ich sehe das nicht so, weil ich glaube, dass das in unserem kulturellen Kontext nicht fragt. Weil würdest du irgendjemand von unseren Eltern gefragt haben, wäre keiner von uns wahrscheinlich verheiratet. Weil wer von den Eltern wird schon jemand in die Hände eines Charismatikers sein Kind abgeben? Wisst ihr, wie ich meine? Wir sind ja die Schlimmen und so. Aber sagen wir mal, sich den Segen der Eltern zu holen, finde ich eine gute Sache, zu sagen, hey, ich habe sie gefragt und sie will mich heiraten und ich würde es einfach schön finden, wenn wir euren Segen hätten. Wir hätten einfach gern euer Einverständnis. Einfach die Eltern in dem Punkt zu ehren, zu respektieren, das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Weil das Ding ist, wenn der Vater dann Nein sagt, was machst du dann, weißt du, ich meine? Vor allem, wenn du weißt, dass der Wille Gottes, kannst du ja nicht. Ja. Und was wir einfach sagen, so ab der Verlobung, also Verlobung ist einfach eine Festlegung, dass man heiratet. Deswegen verlob dich nicht einfach, weil es sich toll anfühlt, sondern verlob dich, wenn du weißt, okay, wir gehen jetzt einfach wirklich in Richtung Ehe. Und dann empfehlen wir auch spätestens dann das Buch durchzuarbeiten, ehe ihr euch traut. Es sind einige Kapitel, da gibt's viel durchzuarbeiten. Da braucht man auch noch gut Zeit dazu und weil eine Hochzeitsvorbereitung eigentlich auch viel Zeit braucht, macht Sinn, da relativ früh anzufangen. Und was wir cool gefunden haben und als bewährt angesehen haben, ist es einfach, ab dem Zeitpunkt die Finanzen zusammenzulegen und zu sagen, ab einem bestimmten Betrag, jetzt bräuchte ich doch ein Tempo bitte, tut die Person eben tun beide nicht mehr selber ihre Entscheidung treffen über ihre Finanzen, sondern entscheiden wir gemeinsam. Wir entscheiden gemeinsam, wie viel wir ins Opfer geben. Und wir entscheiden gemeinsam, wie viel Geld ausgegeben wird. Und meinetwegen ab einem Betrag von 50 Euro. Früher hast du vielleicht gesagt, okay, ich gehe einfach selber und bestelle das im Internet oder kaufe mir das. Ab da heißt es, okay, wir entscheiden gemeinsam. Weil einfach die Sache mit den Finanzen, das ist eine total wichtige Angelegenheit, dass man da in Einheit kommt, weil es da einfach so viele Konflikte dann geben kann und weil man es einfach vor der Ehe einfach noch viel miteinander reden kann und da sich ins Klare kommen kann. Und wir haben jetzt einfach auch noch kein Ehepaar gefunden, das gesagt haben, als sie verlobt waren, nee, wir wollen es nicht, sondern ich glaube, dass einfach alle das als Segen angesehen haben und es schön gefunden haben. Und du kriegst dann auch einen Einblick in die Finanzen vom anderen noch tiefer. Und es ist einfach eine tolle Sache und eine interessante Herausforderung, ja, einfach auch so nochmal mehr die Karten auf den Tisch zu legen und gemeinsam zu sagen, okay, unsere Finanzen werden wir jetzt gemeinsam angehen und das fühlt sich dann auch schon sehr viel enger an. Und nur weil man verlobt ist, heißt es jetzt nicht, dass man alle Grenzen runterlässt und sagt, jetzt geht's drauf los, jetzt muss man noch mehr aufpassen auf den Kopf, weil der Kopf geht Richtung Ehe und die Fantasien gehen dann auch in Richtung Ehe und dann muss ich meine Fantasien wieder zurückschrauben, einfach sagen, ich halte auch meine Gedanken rein. Es ist auch jetzt nicht okay zu fantasieren von Intimität, sondern es ist jetzt einfach wichtig, ich fokussiere mich mehr als je zuvor auf Gott. Ich tue mich mehr als je zuvor nicht schwierigen Situationen aussetzen. Halleluja. Und wir gehen einfach gemeinsam auf eine gute Zukunft zu mit dem Segen des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.